Die guten Seiten der Zukunft. Der Ökom-Podcast.
Da kommt eben die Idee vom Klimageld hinein. Das wäre ein Schritt hin zu mehr Klimagerechtigkeit im eigenen Land. Weil es würde dazu führen, dass, wenn das Klimageld pro Kopf ausbezahlt wird, wie wir das vorschlagen, dass jede Person, auch jedes Kind in Deutschland, einen fixen Betrag ausgezahlt bekommt. Und diejenigen, die am meisten emittieren, dann aber mehr einzahlen müssen als die, die wenig emittieren.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Heute im Gespräch mit dem Referenten für Energie- und Klimapolitik am Umweltinstitut München, Leonard Burtscher. Er ist eigentlich promovierter Astrophysiker, hat also, was seine Interessen und sein Engagement angeht, einen denkbar weiten Weg zurückgelegt von irgendwelchen Galaxien am Rande unseres Universums in die Niederungen der deutschen Energie- und Klimapolitik. Wir beide kennen uns von einer gemeinsamen Veranstaltung vor wenigen Wochen bei uns im Münchner Zukunftssalon. Herzlich willkommen, Leo. Schön, dass du da bist.
Danke, Manuel. Ich freue mich, hier zu sein.
Leo, wir erleben ja gerade denkwürdige Zeiten. Auf der einen Seite ein rasantes Voranschreiten der globalen Klimakrise, spürbar auch bei uns. Und gleichzeitig ein Zaudern und Zögern seitens der Politik, aber auch in der Gesellschaft, wenn es darum geht, wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Das hat sicher damit zu tun, dass wir, kaum war die Pandemie überstanden, seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert sind, wodurch die Bedrohung durch den Klimawandel zumindest in der Aufmerksamkeit der Bevölkerung in den Hintergrund gedrängt wird. Es hat sicher aber auch damit zu tun, und damit wären wir bereits im Thema unseres heutigen Gesprächs, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass die finanziellen Lasten und Belastungen des notwendigen Umbaus unserer Gesellschaft, also Stichwort Dekarbonisierung, dass diese Lasten nicht fair verteilt sind. Dass die hohen Energiekosten und die hohen Investitionskosten vielmehr einseitig zulasten derer gehen, die es ohnehin schwer haben, über die Runden zu kommen. Klimaschutz wird immer weniger als ein solidarisches Projekt verstanden, vielmehr als Treiber für die weitere Spaltung und Polarisierung unserer Gesellschaft, was sich vor allem der Rechtspopulismus zunutze macht. Vor diesem Hintergrund, Leo, würde ich gerne mit dir über das sogenannte Klimageld sprechen. Welche Rolle, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch zur Befriedung unserer Gesellschaft, könnte hier dieses Klimageld spielen? Und vor allem, was hat man unter diesem Instrument überhaupt zu verstehen? Denn obwohl die Ampelregierung sich im Koalitionsvertrag die Einführung eines solchen Klimagelds zwar vorgenommen hatte, gab es in der Öffentlichkeit ja bislang kaum eine Debatte zu diesem Vorhaben.
Ja, das ist ein Riesenthemenkomplex, den wir hier anschneiden. Aber in der Tat ist das Gefühl, das du da beschrieben hast, ein ganz richtiges. Also es geht nicht gerecht zu in dieser Klimatransformation, die natürlich absolut notwendig ist, dass wir jetzt Klimaschutz endlich großschreiben müssen und da vorankommen müssen. Das ist tatsächlich den meisten Leuten klar. Da gibt es auch eigentlich eine große Einigkeit dazu. Also Leute wollen tatsächlich, dass mehr Klimaschutz passiert. Aber gleichzeitig fühlen sich manche Leute und sind auch bestimmte Bevölkerungsschichten überfordert damit. Persönlich, also nicht nur von der Einstellung her, sondern eben auch gerade handfest, materiell, finanziell, um die Dinge zu tun, die jetzt notwendig wären. Ja, also ein Beispiel ist die unterdurchschnittlich verdienende Familie in einer schlecht gedämmten Mietwohnung. Die hat sehr wenig Möglichkeiten, sich selbst in irgendeiner Form aus diesem, man nennt das auch fossilen Lock-in, zu befreien. Also die muss eine erstaunlich große Menge an Gas oder Öl sozusagen verbrennen, beziehungsweise dadurch generierte Wärme abnehmen, um ihre schlecht gedämmte Wohnung noch irgendwie zu beheizen, und kommt da halt auch nicht raus. Das sind dann oft Vermieter, die sagen, ich habe kein Interesse daran, irgendwas zu tun. Und so bleiben die sozusagen auf diesen hohen Treibstoffkosten sitzen. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir eben Klimaschutz betreiben wollen und deswegen die Emissionen von fossilen, durch das Verbrennen von fossilen Treibstoffen, Gas, Öl, Kohle, besteuern. Die CO2-Besteuerung oder eigentlich die CO2-Bepreisung in Deutschland und in Europa. Und das verteuert die fossilen Energieträger noch zusätzlich. Das ist klimapolitisch hoch erwünscht. Das muss endlich passieren. Das müsste noch viel stärker passieren. Die 45 Euro pro Tonne, die wir seit 1. Januar diesen Jahres haben, die sind bei Weitem nicht ausreichend. Man müsste eher an die 100, 150 Euro pro Tonne denken, damit da wirklich eine Lenkungswirkung da wäre. Aber gleichzeitig belastet es eben diejenigen am meisten, die da erstens am wenigsten dafür können, weil die Klimakrise von den Reichsten am meisten verantwortet wird, und die zweitens sich selbst nicht daraus befreien können. Und da kommt eben die Idee vom Klimageld hinein. Das wäre nicht die eierlegende Wollmilchsau, also man darf es auch nicht überfrachten in der Bedeutung, aber es wäre ein Schritt hin zu mehr Klimagerechtigkeit im eigenen Land, weil es würde dazu führen, dass, wenn das Klimageld pro Kopf ausbezahlt wird, wie wir das vorschlagen, dass jede Person, auch jedes Kind in Deutschland, einen fixen Betrag ausgezahlt bekommt und diejenigen, die am meisten emittieren, dann aber mehr einzahlen müssen als die, die wenig emittieren. Das heißt, diese Beispielfamilie da von vorhin zum Beispiel, die emittiert dann trotzdem pro Kopf vermutlich weniger als ein reiches Pärchen in einer, ja, irgendeiner Altbauwohnung, sagen wir mal, die dann auch noch viel Auto fahren und einfach viel größere Wohnungen bewohnen, eine größere Quadratmeteranzahl haben. Und deswegen zahlen die dann pro Kopf mehr ein in den Topf, kriegen aber gleich viel oder vielleicht sogar, je nachdem, ob sozial gestaffelt ist, weniger raus. Also es wäre eine Art Umverteilung, die diejenigen stärker belastet, die am meisten zur Klimakrise beitragen und alle gleichermaßen sozusagen ein bisschen entlohnt. Und damit hätte das Ganze eine progressive Wirkung. Also es würden diejenigen, die weniger haben, stärker entlastet werden als diejenigen, die finanziell mehr haben.
Ja, vielen Dank. Also sozusagen, das ist so die Grundidee des Ganzen. Ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass es so wie, ja, wie so zwei Seiten einer Medaille auch zu sehen sind. Auf der einen Seite eben die erhöhten Abgaben auf CO2, die erhoben werden, und auf der anderen Seite eben eine mögliche Kompensation durch so ein Klimageld. Ich würde das gerne noch ein bisschen vertiefen, weil diese CO2-Abgabe, wie setzt sich die eigentlich zusammen? Und also gibt es ja unterschiedliche Quellen auch auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Und welche Entwicklung zeichnet sich da jetzt bereits ab? Also vor allem, was die Preise angeht, pro emittierter Tonne.
Genau, also fürs Klimageld relevant ist der nationale CO2-Preis derzeit zumindest. Es gibt aber schon, und den nationalen CO2-Preis in Deutschland, das sogenannte BEHG, das Brennstoffemissionshandelsgesetz, das gibt es seit 2021. Das ist also von der Großen Koalition unter Angela Merkel noch eingeführt worden. Und da gab es viel Diskussionen darüber, aber letztlich hat es eigentlich nicht so viel öffentliche Wellen geschlagen. Also es hat zum Beispiel nicht zu irgendwie einer Gelbwesten-Protestbewegung oder sowas geführt. Einfach deshalb, weil der Preis, der CO2-Preis, der da gesetzt wurde, so niedrig ist, dass er kaum auffällt. Also derzeit zum Beispiel bei 45 Euro pro Tonne haben wir einen, führt es zu einer Erhöhung der Kosten von ungefähr 10 Cent pro Liter Benzin. Aber das ist auch über die Jahre eben langsam angestiegen. Und ganz ehrlich, 10 Cent pro Liter Benzin, das sind die Schwankungen an der Tankstelle von Tag zu Tag oder zwischen Sommer und Winter größer. Das heißt, das fällt eigentlich kaum auf. Also das ist der nationale CO2-Preis, der einerseits auf den Verkehrssektor, Benzin und Diesel erhoben wird und andererseits, wie wir vorhin schon besprochen hatten, auf den Gebäudesektor, also Erdöl, Erdgas, fossiles Erdgas, was eben zum Heizen verwendet wird und damit vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger direkt betrifft, obwohl auch die Industrie den bezahlen muss. Und es gibt tatsächlich noch einen zweiten CO2-Preis, der wird eben im europäischen Handel festgelegt, im Prinzip über den ETS, das Emission Trading Scheme der Europäischen Union, der wirkt auf andere Sektoren, also auf die Sektoren Industrie und auch auf den Sektor Strom. Also wenn jetzt ein großes Kohlekraftwerk zum Beispiel angeht und viel Kohle verfeuert, dann müssen die pro Tonne emittierter CO2 einen Preis bezahlen, der im europäischen Handel festgelegt wird. Dafür gibt es diese Zertifikate, die zum Teil kostenlos zugeteilt werden und zum Teil eben von den Nationalstaaten, also im Deutschen, also in diesem Fall eben von Deutschland, dann verkauft werden an die Unternehmen, die diese Emissionen verursachen. Und da gibt es tatsächlich ziemlich viel Bewegung in dem System. Also zum einen ist fest eingeplant, dass es demnächst nämlich ab 2027, gar nicht mehr so lange hin, einen zweiten europäischen Emissionshandel geben soll, den sogenannten ETS2. Da werden dann diese Sektoren Gebäude und Verkehr, die bis jetzt national geregelt sind, also in vielen Staaten einzeln geregelt sind, europaweit zusammengefasst in einen zweiten Emissionshandel, der erstmal sozusagen separat ist und dann aber irgendwie auch verknüpft werden soll mit dem ETS1 irgendwann. Und dazu gibt es noch Diskussionen, das ist aber noch in der wirklichen Findungsphase, ob es auch ein ETS3 geben könnte, in nicht allzu ferner Zukunft, der dann auf die Emissionen der Landwirtschaft eingeht. Aber die sind bislang komplett außen vor. Das heißt, die teilweise wirklich substanziellen Emissionen, die dort entstehen, durch übermäßigen Düngergebrauch zum Beispiel oder einfach natürlich bekanntermaßen durch die vielen Rinder, die auf der Weide rumstehen und ja durch ihr Rülpsen sozusagen da viel Methan ausstoßen. All diese Emissionen sind bislang nicht in so einem Handel vorgesehen. Also da wird sich sehr viel tun. Es ist halt eine Möglichkeit, so ein Emissionshandel, um dort am schnellsten Emissionen einzusparen, wo es auch am günstigsten ist. Also wirklich das marktwirtschaftliche Prinzip. Das ist mit sehr viel Vorsicht zu sehen, weil es eben mit sehr vielen Verwerfungen und sehr vielen sozialen Ungerechtigkeiten einherkommt. Man kann es aber nutzen, wenn man es eben abdämpft mit, wie wir besprochen hatten, dem Klimageld und anderen Maßnahmen, um tatsächlich ein recht effizientes System hinzukriegen, das schnell und günstig Emissionen einspart.
Du hattest vorhin erwähnt, dass wir momentan bei 45 Euro pro Tonne liegen. Welche Richtung ist da? Also es wird sicherlich mehr sein, aber was ist da absehbar, wie sich das weiterentwickelt wird? Weil entsprechend wird ja auch der Druck, der sozusagen auch der soziale Druck, der in das System hineinkommt, höher.
Ja, das ist tatsächlich sehr schwer vorherzusagen. Nach Karl Valentin, der hat ja mal gesagt, Prognosen sind sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Ja. Das ist halt alles ein politischer Prozess natürlich. Und dieser politische Prozess, der ist ein paar Mal schon aufgehalten worden. Also der CO2-Preis in Deutschland zum Beispiel sollte eigentlich jedes Jahr um so 5 bis 10 Euro ansteigen. Dieser Prozess ist während der fossilen Energiekrise, also nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, 2022 aufgehalten worden und da ist der CO2-Preis nicht weiter angehoben worden. Was als fatales Signal gesehen worden ist von den Umweltverbänden, weil es eben diese Sicherheit wegnimmt, dass wir tatsächlich mit steigenden CO2-Preisen rechnen müssen und entsprechend auch Investitionen dann nicht mehr so anreizt, wie es eigentlich sein soll. Was wir sicher wissen, also so sicher, wie man was in der Politik wissen kann, ist, dass der CO2-Preis in Deutschland nächstes Jahr nochmals 10 Euro ansteigen wird. Also da sind derzeit im Gesetz, in dem Brennstoffemissionshandelsgesetz für 2025 55 Euro pro Tonne vorgesehen. Und ab 2026 wird es dann ein bisschen diffuser. Da soll das Ganze dann langsam in so einen Handel auch national übergehen. Weil derzeit ist das deutsche System, auch wenn es Handelsgesetz heißt, eigentlich kein Handel, sondern es ist einfach festgelegt, was der CO2-Preis ist. Aber ab 26 soll es national langsam in den Handel übergehen und ab 27 soll es dann eben europaweit in so einen Handel überführt werden. Und da ist dann die große Frage, ja, wie viel Mumm die Politik eigentlich hat und was dann die politischen Mehrheiten sind. Denn wenn man das Ganze dann ernst nimmt und sagt, okay, wir wollen wirklich die CO2-Emissionen so eindämmen, wie wir es eigentlich als Europa auch versprochen haben, also Fit for 55 zum Beispiel, 55% CO2-Minderung bis 2030, bezogen auf 2008, das wäre eine dramatische Reduktion letztlich, wäre da immer noch notwendig in den CO2-Emissionen. Und das würde bedeuten, dass tatsächlich der CO2-Preis sehr, sehr stark ansteigen würde. Weil wenn ich dann ein Handelssystem habe und keinen festgelegten Preis mehr, dann hätte ich halt eine bestimmte Menge an CO2-Emissionen, die verkauft werden können. Und nachdem wir halt so hinten dran sind mit dem Klimaschutz, die E-Mobilität kommt nicht voran, die Sanierung der Gebäude geht nicht voran, Wärmepumpen sind irgendwie ein Glaubenssymbol geworden. Also all diese Dinge sind ja so weit hinten dran. Deswegen gibt es sozusagen viel Bedarf, CO2 zu emittieren. Und deswegen wird der Preis für, könnte der Preis für CO2-Emissionen ab 2027 dramatisch steigen. Die Agora Energiewende hat letztes Jahr in der Studie prophezeit sozusagen, dass der auf 200 bis 250 Euro pro Tonne steigen könnte. Mhm. Und dann reden wir nicht mehr über 10 Cent pro Liter Benzin, sondern über 50 Cent pro Liter Benzin. Mhm. Und das fällt dann sicher jedem auf.
Mhm. Wobei ja selbst diese 200, 250 Euro pro Tonne noch nicht die Umweltschäden kompensieren würde, die durch CO2-Emissionen entstehen. Ich glaube, da ist so der Korridor bis zu 800 Euro pro Tonne, was eigentlich an Schäden entstehen. Also nur um da mal zu sehen, wie weit man selbst mit den heutigen 45 Euro pro Tonne man eigentlich von dem entfernt ist, was man eigentlich zahlen müsste, wenn man diese Kosten nicht weiter externalisiert, sondern irgendwie versucht zu internalisieren.
Ja, das ist richtig. Also die Kosten der CO2-Emissionen, die sind schwer zu beziffern. Das hängt sehr davon ab, ja, was sozusagen alles mitgerechnet wird. Und entsprechend gibt es eben wirklich einen breiten Korridor. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die Bandbreite, die mir bekannt ist, ist zwischen 200 und 800 Euro an Schäden pro Tonne. Aber auf jeden Fall ist klar, dass die Schäden, die wir durch CO2-Emissionen und damit durch die Veränderungen, dramatische und schnelle Veränderungen des Klimasystems verursachen, in Deutschland, aber eben auch weltweit, die sind gigantisch. Also das ist, glaube ich, hoffentlich mittlerweile allen Leuten klar, wenn man nur schaut, was die extremen Hochwasser in den Bergen zum Beispiel angerichtet haben, dass sich da die Autobahn in der Schweiz mal eben kaputt. Ich meine, das sind bei jedem solchen Ereignis, da fallen Millionen, wenn nicht Milliarden an Schäden an. Und das wird mittlerweile schon, glaube ich, mehr und mehr gesehen, aber irgendwie immer noch hingenommen, dass das halt einfach so passiert und dass diese Phänomene mehr und intensiver werden, ist nun mal klar. Und insofern, ja, ist es nur gerecht und sinnvoll, dass wir diese Kosten eben auch denen auferlegen, die die Kosten verursachen.
Okay, gut. Kommen wir nochmal zu der, ich sag mal, erfreulicheren Seite des Ganzen, nämlich so die Auszahlung des Klimageldes, also wo ja im Grunde da eine Kompensation stattfinden soll. Also wir wissen jetzt sozusagen die beiden Quellen, woher dieses Geld kommen könnte, nämlich aus diesem Emissionshandel und den nationalen Abgaben. Habt ihr mal so abgeschätzt, wie viel Klimageld denn jedem Einzelnen zustünde jetzt, also heutzutage?
Ja, da haben wir verschiedene Rechnungen angestellt und die Rechnung, die vielleicht am einfachsten nachvollziehbar ist, wäre, wenn tatsächlich alle Einnahmen, die in alle CO2, durch alle CO2-Preise eingenommen werden, also sowohl den europäischen Emissionshandel, diesen ETS1, eben auf Industrie und Strom, was letztlich ja auch auf die Bürgerinnen und Bürger umgewälzt wird in Form von einer CO2-Abgabe auf Strom, wenn ich Strom beziehe aus dem Netz, und auf Produkte. Also da wird meinetwegen, die Milch wird dann halt um einen halben Cent teurer oder das Joghurt und so weiter. Also wenn ich diese Einnahmen nehme und dazu eben die Einnahmen aus dem nationalen Handel, die die BürgerInnen direkt bezahlen, dann und diese gesamten Einnahmen komplett pro Kopf verteile, dann sprechen wir von ungefähr 20 Milliarden Euro an Einnahmen. Und wenn ich die halt durch 80 Millionen ungefähr Bundesbürger teile, dann komme ich auf etwa 250 Euro, die dieses Jahr jedem Menschen zustünden, sozusagen.
Also auch also eine Familie mit zwei kleinen Kindern, das wären dann für vier Personen sozusagen 1.000 Euro. Für
eine Familie würde dann entsprechend 1.000 Euro im Jahr. Durchaus eine spürbare Entlastung wäre das. Ja.
Die Entlastung wäre spürbar, sie wäre vor allen Dingen aber auch sichtbar. Also weil man wirklich sozusagen auf dem Konto einen Betrag sieht und nicht irgendwie in irgendwelchen Rechnungen, wo irgendwelche Abgaben, Umlagen erlassen werden oder gemindert werden. So, ne? Also das ist eine psychologische Wirkung.
Das ist ganz, ganz wesentlich und auch das, was also alle Expertinnen und Experten seit Jahren sagen, auch da wiederum gibt es von dem Ariadne-Projekt, also im Rahmen von diesem Copernicus-Forschungsprojekt von der Bundesregierung, gab es da eine Studie dazu vor ein paar Jahren und sagen auch alle Umweltverbände, das Klimageld muss sichtbar ausgezahlt werden. Es muss eine Überweisung auf dem Konto sein, wo drauf steht, hier kommt Ihr Klimageld. Weil was die Bundesregierung halt gemacht hat, und die reden sich teilweise jetzt damit aus, dass sie ja quasi schon Klimageld bezahlen würden, die haben die Kosten, die bisher auf der Stromrechnung sozusagen mit drauf waren, nämlich die EEG-Umlage, also die Umlage für das Erneuerbare Energiengesetz, sprich die EEG-Vergütungen, die Menschen oder auch Firmen bekommen, die über Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen Strom einspeisen, diese Vergütungen, die werden aus dem Topf bezahlt. Und wenn die Vergütungen höher sind als der Börsenpreis für Strom, dann muss da eben draufgelegt werden. Und diese sogenannte EEG-Umlage, die hat bisher jeder über seine Stromrechnung bezahlt. Und die ist jetzt weggefallen seit 2 Jahren oder so. Und das ist tatsächlich eine kleine Verminderung der Stromkosten. Nur das sieht eben keiner. Und es ist halt so, wenn ich am Ende des Jahres meine Stromrechnung kriege und dann steht da irgendwo im Kleingedruckten, dass jetzt 0,0 so und so viel Cent pro Kilowattstunde wegfallen, dann ist es zwar ganz schön, aber das wird niemanden wirklich hinterm Ofen hervorlocken. Und deswegen fordern wir eben, es muss wirklich als Klimageld ausbezahlt werden. Es muss sichtbar sein. Und Ja, das ist auch langfristig deswegen sinnvoller, weil die EEG-Umlage wahrscheinlich immer weiter oder auch voraussichtlich immer weiter sinken wird. Denn es ist ja nicht mehr so, dass ich irgendwie 20, 30 Cent oder so pro Kilowattstunde von der Photovoltaikanlage kriege, so wie früher, sondern die heutigen Einspeisetarife liegen ja so bei ungefähr 7 Cent pro Kilowattstunde und sind damit, oder 70 Euro pro Megawattstunde, und sind damit nicht mehr so weit entfernt von den tatsächlichen Marktpreisen. Also ist nicht so, dass da die Gesellschaft viel drauf zahlt, wenn heutzutage jemand eine Photovoltaikanlage installiert. Und insofern gibt es da auch nicht mehr so viel auszuzahlen, sozusagen.
Ich würde gerne mal ein bisschen so die, ja, vielleicht auch die Grenzen oder die Probleme eines solchen Klimageldes ansprechen. Die CO2-Emissionen, die steigen ja deshalb, oder die Preise für diese Emissionen steigen ja deshalb, weil man sich hiervon eine hohe Lenkungswirkung verspricht, also hin zu einem eher umweltfreundlichen Verhalten. Du hattest es eingangs auch so kurz erwähnt, dass an solchen Verhalten sind ja Grenzen gesetzt. Du hattest dieses fossile Lock-in beschrieben. Aber auch für viele Menschen, die auf dem Land leben, gibt es zum Beispiel aufgrund der mangelnden ausgebauten öffentlichen Infrastruktur im Verkehr oft gar keine Alternative zum Auto. Gerade diese Menschen werden insofern benachteiligt gegenüber denen, die zum Beispiel in Städten leben und oft nur wenige Meter zur nächsten U-Bahn oder zur Tramstation haben. Ist es geplant, dass auch solche, also regionalen Unterschiede bei der Auszahlung des Klimagelds irgendwie berücksichtigt werden? Also das Klimageld ist ja angetreten, zu sagen, um mehr Fairness in die ganze Sache Angelegenheit reinzubringen. Und ist dieser Aspekt da auch berücksichtigt worden?
Ja, also das ist, also bislang gibt es ja eben noch kein Klimageld in Deutschland. Es gibt auch keinen
Ja.
Entwurf für ein Klimageldgesetz oder sowas. Zumindest ist er uns nicht bekannt. Also ja, es ist sozusagen noch alles offen in Deutschland, wie es genau aussieht. In der Diskussion ist so eine regionale Staffelung vom Klimageld, wie es die ja eben zum Beispiel auch in Österreich gibt, kommen wir vielleicht noch dazu. Das ist schon in der Diskussion angekommen in Deutschland. Vor allen Dingen die Unionsparteien finden das natürlich eine reizvolle Geschichte, weil damit natürlich die Menschen auf dem Land, die in der Tat für ihre Mobilität mehr aufs Auto angewiesen sind als Menschen in der Stadt, die wären da sozusagen, was den Mobilitätsanteil von den CO2-Kosten angeht, eher ausgeglichen. Ja, da kann man sagen, okay, da gibt es sicher Gründe, um das einzuführen, einfach auch was die Akzeptanz vom Klimageld auf dem Land angeht. Andererseits muss man sagen, dass es auch wiederum Gerechtigkeitsprobleme mit sich bringt, wenn man so eine wenn man so eine regionale Staffelung einführt, weil man dann ja letztlich die Leute, die mehr mit dem Auto fahren, sozusagen belohnt irgendwo für dieses Verhalten. Und das ist ja so, ich meine, ich komme selber vom Land, so ein 800-Seelendorf, und ja, da ist früher nur viermal am Tag der Bus vorbeigefahren, aber trotzdem kann ich mir auch auf dem Land ein bisschen aussuchen, wie viel ich denn mit dem Auto fahre. Ich kann ins Nachbardorf auch mit dem Fahrrad fahren. Und ich kann halt auch überlegen, muss ich halt jetzt wirklich dreimal die Woche zum Sport irgendwo hinfahren oder kann ich vielleicht auch einfach mehr bei mir vor Ort machen? Also auch da gibt es ja gewisse Möglichkeiten. Ich will nicht sagen, das ist sicher nicht komplett, ja. Man braucht da ein Auto, das ist mir vollkommen klar. Aber so ein bisschen steuern kann man selber schon auch. Und dazu kommt noch, dass auf dem Land viel mehr Menschen im Eigentum wohnen, im Vergleich zu Städten, wo Menschen eher in Miete wohnen und dann eben, wie eingangs besprochen, eher die Möglichkeit haben, die vielen großzügigen Fördertöpfe, die es gibt, ja, bis zu 70% Förderung für eine Wärmepumpe zum Beispiel, die auch wirklich auszuschöpfen, sich eine Riesenförderung für eine Solaranlage noch dazu zu holen und sich damit komplett zu entkoppeln vom CO2-Preis. Also diese Möglichkeit haben ja nur Menschen, die im Eigentum wohnen, und das wiederum sind viel mehr Menschen auf dem Land. Und dazu sind die Mietpreise in der Stadt noch deutlich höher. Also ich finde so eine regionale Staffelung eine interessante Idee, um eben die Mobilitätsunterschiede zu berücksichtigen. Aber man sollte es damit auch nicht übertreiben.
Wie macht denn unser Nachbarland, das Österreich? Du hattest das ja vorhin erwähnt, dass die eine solche Staffelung eingeführt haben.
Genau, in Österreich gibt es, das ist wirklich ein Paradebeispiel eigentlich, wie man es einführen kann. Da gibt es den Klimabonus seit Oktober 2022. Und der ist wirklich gleichzeitig mit der CO2-Bepreisung eingeführt worden. Also die haben da irgendwie 3 Monate oder so noch dafür gebraucht, um das dann noch hinzukriegen. Und zack, dann war die Auszahlung da. Das geht über so ein System, so ähnlich wie was bei uns Elster heißt, also die Steuerverwaltung das der Online-Zugang zur Finanzverwaltung. Und irgendwie hat es da innerhalb von ein paar Monaten geklappt und wird an alle Menschen, die in Österreich wohnhaft sind, einfach so elektronisch ausgezahlt. Die meisten haben ja irgendwie Lohnsteuer oder beziehen Rente oder Sozialleistungen oder so. Da wird das einfach so ausbezahlt. Und dort gibt es tatsächlich eine regionale Staffelung. Da ist der Sockelbetrag, wenn ich es recht in Erinnerung habe, 145 Euro dieses Jahr. Den erhalten alle, Kinder die Hälfte, aber alle Erwachsenen erhalten 145 Euro. Und dazu gibt es eine regionale Staffelung, die in, glaube ich, vier Kategorien eingeteilt ist, je nachdem, wo Menschen wohnen. Also Leute, die in Wien wohnen und damit wirklich ein sehr gutes Öffi-System haben, die erhalten dann gar nichts zusätzlich. Und Leute, die irgendwo auf dem Land wohnen, wo halt nur ein paar Mal am Tag ein Bus vorbeikommt vielleicht, die erhalten nochmal 145 Euro drauf. Mhm. Also so ist es dort gestaffelt. Und diese Idee, dieser Vorschlag, der kam auch in Österreich von den Konservativen und wurde auch in Österreich von den Umweltverbänden eher kritisch gesehen, nicht komplett abgelehnt, weil es eben zu dieser verstärkten Akzeptanz führen kann und wohl auch geführt hat. Aber ja, es ist sozusagen ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, diese regionale Staffelung.
Aber interessant, dass es irgendwie in Österreich gelungen ist, sozusagen das, was man eben wirklich diese zwei Seiten einer Medaille, nämlich einmal diese CO2-Abgaben, auf der anderen Seite die Auszahlung eines Klimageldes, die ja irgendwie zusammen gedacht werden müssen, auch wirklich zeitlich zusammen umgesetzt wurde und damit natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger der Zusammenhang viel klarer ist, wie wenn man jetzt bei uns nach ein paar Jahren sagt und auch übrigens, jetzt gibt es ein Klimageld.
Absolut, man sieht, dass einfach der politische Wille das entscheidende Merkmal ist. Ich meine, man kann es durchaus vergleichen mit der Diskussion ums Tempolimit auf der Autobahn. Da hat der Herr Wissing ja mal gesagt, das könne man nicht einführen, weil es nicht genug Verkehrsschilder gibt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dieses Märchen glaubt, aber es ist offenkundig einfach kompletter Schwachsinn, wenn man das hier mal so offen sagen darf. Und genauso hat der Herr Lindner behauptet, man könne das Klimageld nicht auszahlen, weil die Bundesverwaltung pro Tag nur 100.000 Überweisungen tätigen kann. Das ist natürlich auch Unsinn, ja, sonst würde auch sowas wie eine Familienkasse nicht funktionieren. Also es ist einfach nur, man hat halt keinen, es gibt nicht den politischen Willen, das zu tun. Wenn man es wirklich will, dann funktioniert das sehr schnell. Ja. Und das sieht man ja in mehreren Bereichen. Ja. Auch LNG-Terminals waren ja wie nichts aus dem Boden gestampft und da wurde sämtliche Naturschutzregeln wurden da einfach mal schnell missachtet, weil man meinte, die Energiesicherheit wäre wichtiger. Und gleichzeitig dauert es teilweise ewig, gerade in Bayern, bis mal irgendwo ein Windrad steht.
Ja. Also in Österreich war es ja auch so, wenn ich ja richtig informiert bin, dass die, wenn sie die Kontobankverbindung von Einzelnen nicht hatten, dann, man hat ja auf jeden Fall die Adresse über das Melderegister, dann wurden einfach Gutscheine verschickt, sodass auf die Art und Weise jeder erreicht wurde. Und nochmal das Stichwort alle, wer ist alle? Ich weiß, dass in Österreich, glaube ich, es sind nicht nur die österreichischen Bürgerinnen und Bürger, sondern wirklich die Menschen, die, glaube ich, mindestens seit 6 Monaten nur so in Österreich leben, die sozusagen diesen Klimabonus ausbezahlt bekommen. Gibt es da auch Überlegungen bei uns in Deutschland, ob das jetzt nur an Deutsche ausbezahlt wird oder eben auch an alle anderen?
Das habe ich eigentlich so noch nie gehört. Ich meine, also dass es irgendwie nicht an
alle jeden
Nicht-Staatsbürger ausgezahlt werden sollte, das wäre ja auch wirklich ungerecht, weil es zahlen ja auch alle Steuern. Also ich meine, auch wenn ich, keine Ahnung, Franzose bin oder sonst was, zahle ich ja auch Steuern. Das wäre ja wirklich, also das wäre, glaube ich, auch nicht mit EU-Recht vereinbar, wenn man das da irgendwie nach Nationalität unterscheiden würde. Nee, es wird in Österreich tatsächlich an alle ausgezahlt. Das hat natürlich wiederum bei den Rechtspopulisten für Freude gesorgt, dann sich darüber zu mokieren, dass halt auch Asylbewerber und sogar Gefängnisinsassen das bekommen. Das ist natürlich ein winzig, winzig kleiner Teil von den Kosten, die da anfallen, aber da kann man halt schön dagegen hetzen und entsprechend ist es auch genutzt worden. Aber es ist tatsächlich das Einfachste, wenn man Klimageld an alle pro Kopf ausbezahlt. Die gerechteste Form ist es nicht, muss ich vielleicht noch dazu sagen. Ja, gerechter wäre ein Klimageld, das noch dazu auch nach Einkommen gestaffelt wäre. Das ist aber tatsächlich komplizierter einzuführen und deswegen ist so eine Art Kompromisslösung, die die meisten Umweltverbände in Deutschland derzeit fordern, dass es zwar an alle ausgezahlt wird pro Kopf, aber gleichzeitig noch versteuert werden muss. Normaler Einkommensteuertarif und das führt halt dazu, dass die Reichsten dann etwa die Hälfte davon behalten und die Ärmsten das komplett behalten. Und hat den angenehmen Nebeneffekt, dass durch die Klimageldversteuerung auch wieder Geld in den Bundeshaushalt einfließt und dieses Geld kann dann zum Beispiel genutzt werden, um noch Investitionen anzureizen. Denn, das haben wir vorhin ja auch schon mal angerissen, das ist halt die ganz wichtige nächste Säule sozusagen von der klimagerechten Transformation. Es kann ja eben nicht nur auf das Klimageld sein, was so eine Art, so ein bisschen ein Pflaster ist sozusagen für die akute Wunde, sondern es muss halt auch dringend investiert werden, damit der Bus halt auch auf dem Land irgendwann ein bisschen häufiger kommt und Menschen auch in Mietwohnungen gut gedämmt wohnen können.
Gut, also momentan gibt es ja noch kein Klimageld, dann fragt man sich natürlich, wohin fließt eigentlich all das Geld, was über den Emissionshandel bereits jetzt seit einigen Jahren ja schon eingenommen wird.
Ja, das fließt in Deutschland, also sowohl die Einnahmen aus dem europäischen Handel, da kriegt ja eben Deutschland eine bestimmte Anzahl Zertifikate zugewiesen, die dann verkauft oder versteigert werden können. Also diese sogenannten ETS-Einnahmen und auch die Erlöse aus diesem nationalen CO2-Preis, die fließen alle in den KTF, den Klima- und Transformationsfonds, der bis vor einem knappen Jahr den meisten Leuten wahrscheinlich kaum ein Begriff war und eigentlich so ganz gut funktioniert hat, um alle möglichen Investitionen anzureizen. Und so richtig problematisch wurde das im November letzten Jahres, als es ein Urteil gab vom Bundesverfassungsgericht, angestoßen durch eine Klage der CDU, die nämlich nicht hinnehmen wollte, dass dieser KTF auch gefüttert wird durch die sogenannten Corona-Milliarden. Also das waren Kreditermächtigungen des Bundes, die gegeben worden sind, um die Härten der Corona-Krise abzufedern und dann aber nicht vollständig gebraucht wurden. Und da hat sich die Bundesregierung, die Ampelregierung, die ein sehr problematisches Verhältnis zu Staatsschulden hat, sagen wir mal, sich gedacht, ach prima, da haben wir noch ein bisschen was übrig, dann füttern wir das einfach mal in den KTF. Und das ist von Anfang an als keine besonders saubere Art gesehen worden, um diesen KTF zu füttern. Da hätte man sich bessere Dinge überlegen können. Und das ist der Ampel dann halt um die Ohren geflogen, weil diese Milliarden, das war fast die Hälfte von der Ausstattung dieses Fonds, dann weggefallen sind. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir zwar viele fixe Kosten haben, unter anderem die schon genannte EEG-Umlage, die fast 10 Milliarden Euro ausmacht, unter anderem das die BEG, die Bundesförderung für effiziente Gebäude, also das ist die berühmte Sanierungsförderung, die Wärmepumpenförderung und all diese Dinge. Dazu alle möglichen Industrieförderungen, also dieses Chipwerk da von Intel bei Magdeburg und ein bisschen was für die Schiene und so weiter. Das sollte alles mal aus dem KTF bezahlt werden. Da gibt es jetzt ganz aktuell seit ein, zwei Wochen wieder ein bisschen Bewegung, also seit der Einigung zum Bundeshaushalt vor 2 Wochen, dass jetzt doch Teile davon wieder in den Bundeshaushalt überführt werden sollen. Also man sieht, das ist alles noch ein sehr dynamisches Geflecht, aber feststeht, dass die Mittel, mit denen der KTF ausgestattet ist, bei Weitem nicht ausreichen, um sozusagen eine Klimatransformation und Investitionen zu befördern. Ja, wir reden da derzeit von 20 Milliarden pro Jahr. Das ist ja nichts im Vergleich zu den Kosten, die anstehen. Das ist eine größere Bahnstrecke sozusagen. Und
okay, aber dann die Mittel liegen dann auch nicht vor, um Klimageld auszuzahlen.
Nein, derzeit sind die Mittel alle wirklich gebunden und man müsste schon größer umschichten, aber es geht halt. Also wie gesagt, die EEG-Umlage oder die Befüllung des EEG-Kontos sozusagen, die wird jetzt auch vom Bundeshaushalt bezahlt. Also man könnte die Mittel, die jetzt aus dem KTF bezahlt werden, schon in den Bundeshaushalt überführen und dann stattdessen die CO2-Preiseinnahmen in den Klimageld auszahlen. Wäre dann allerdings auch die Frage, ob man dann den KTF überhaupt noch braucht. Also in Österreich zum Beispiel wird dieser Klimabonus ausgezahlt und es gibt keinen entsprechenden Fonds dafür, sondern das geht einfach aus dem Bundeshaushalt dort. Das geht dann also auch einfacher.
Aber dennoch, ich meine, das sind ja alles so Verschiebungen innerhalb des Haushalts und von einem Fonds in den nächsten. Man wird aber dennoch nicht umhinkommen, wenn man ein Klimageld auszahlen will, auch nochmal an andere, wie soll ich sagen, heilige Kühe zu gehen. Nämlich die Frage, was gibt es an klimaschädlichen Subventionen, die man zurücknehmen müsste, als ein Beispiel. Oder bis hin auch zu der Frage, ob man Vermögen nicht anders besteuern müsste, weil du hattest es ja eingangs auch erwähnt, dass also vermögende Menschen in der Regel auch einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck hinterlassen.
Absolut, ja. Also diese vorhin gerade genannten 20 Milliarden, die jetzt ungefähr im KTF sind pro Jahr, denen kann man durchaus die klimaschädlichen Subventionen gegenüberstellen, die vor ein paar Jahren vom Umweltbundesamt mit 65 Milliarden Euro pro Jahr beziffert worden sind. Also da sieht man, wie viel mehr Geld eigentlich da wäre. Das Problem ist, dass die klimaschädlichen Subventionen auch teilweise eine gewisse soziale Wirkung haben und die einfach so abzuschaffen, unter Umständen schwierig wäre. Also manche davon schon, ne, da gibt es auch wiederum eine interessante Studie vom FÖS, vom Forum Ökologische Sozialwirtschaft, die gesagt haben, dass etwa 40 Milliarden von diesen 65 tatsächlich ohne große Verwerfungen sofort abgeschafft werden könnten. Da geht es um Dinge wie das Dienstwagenprivileg, also die pauschale Versteuerung von Dienstwagen, die entweder deutlich angehoben oder komplett abgeschafft werden könnte. Da würden nur Reiche damit belastet werden sozusagen, denn die berühmte Krankenschwester auf dem Land, die immer für alles herhalten muss, die fährt halt gar keinen Dienstwagen. Und wenn, dann kriegt sie den meistens eh nur pauschal irgendwie in der Arbeitnehmerpauschale und so versteuert. Also das ist schon ein Punkt, um ranzugehen, aber in der Tat ist der zweite Punkt, den du genannt hattest, eigentlich viel wichtiger. Wir müssen wirklich endlich an die Einnahmenseite ran vom Staat und schauen, wo sind sozusagen die Vermögenden, die eigentlich beitragen könnten, ja, Eigentum verpflichtet, und endlich mehr tun müssten, um diese gewaltige Transformation, die jetzt ansteht, mit zu finanzieren. Es kann halt eigentlich nicht sein, dass dafür dann zum Beispiel Erbschaften quasi unbesteuert mit irgendwie teilweise einem 0,5% und 1% oder so weitergegeben werden und gleichzeitig Arbeitnehmer mit 20, 30, 40% belastet werden. Das sind große Ungerechtigkeiten vorhanden, die man wirklich dringend angehen müsste.
Okay, ja, also wir sind in unserem Gespräch mit dem Klimageld gestartet, was am Anfang so schön einfach aussah. Da gibt es einen Topf, da kommt viel Geld rein und dann nehmen wir es in Form eines Klimageldes wieder raus und verteilen es zurück. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, realisiert man auf einmal, das Geld ist ja eigentlich gar nicht mehr da in dem Topf, beziehungsweise anderweitig. Und um an Geld ranzukommen, müsste man in der Tat politisch sehr dicke Bretter bohren, um überhaupt sozusagen die finanziellen Spielräume auch wieder zu schaffen für die Auszahlung des Klimageldes. Also ist letztendlich alles eine Frage des politischen Willens. Da muss man ja eigentlich sagen, der ist momentan nirgends wirklich so zu erkennen. Ich fand es auffallend, dass selbst bei den Grünen, wo man erstmal sagen würde, ja, die müssten doch eigentlich wirklich dafür sein, auch für so ein Klimageld, wird das Projekt auch nicht wirklich forciert. Also im Gegenteil, es gibt ja auch in, sagen wir, progressiveren gesellschaftlichen Kräften, die eigentlich grundsätzlich für Klimaschutz eingestellt, gerade da gibt es ja starke Vorbehalte auch gegen das Klima, gegen die Auszahlung eines Klimagelds. Könntest du da nochmal kurz drauf eingehen, wo da die Bedenken sind? Genau.
Gerne, ja. Tatsächlich ist das Klimageld also nicht wirklich ein grünes Projekt. Was eigentlich ganz schön ist, dass das sozusagen endlich mal eine zusammen mit CO2-Preisen eine Klimaschutzmaßnahme ist, die vielleicht eine andere Klientel bedient. Das finde ich eigentlich gerade eine der Stärken an der ganzen Idee. Das Problem ist, dass die, sag ich mal, progressive Bubble, die wahrscheinlich auch diesen Podcast hier hört, oft in Umfragen sagt, na, CO2-Preis ist ja eigentlich ganz prima. Ne? Das soll endlich belastet werden, wenn Leute sich umweltschädlich oder klimaschädlich verhalten. Aber dann sollen die Einnahmen bitte komplett verwendet werden, um Investitionen anzureizen, damit wirklich auch was vorangeht für alle. Und das ist aus Klimasicht natürlich der beste Weg. Also es ist schon, wäre schon sinnvoller zu sagen, wir nehmen diese besagten 20 Milliarden und bauen damit Schienennetz aus oder finanzieren damit energieeffiziente Gebäude oder so. Das ist an sich aus Klimasicht schon der bessere Weg. Das Problem ist eben, dass es bei der ganzen Klimatransformation halt nicht nur um den schnellsten Weg geht, sondern auch, und das sieht man immer wieder, auch um den Weg gehen muss, der halt irgendwie auch von den meisten dann auch begangen werden kann. Und dazu ist es schon wichtig, dass niemand das Gefühl hat, dass er sozusagen komplett außen vor ist und irgendwie dann mehr bezahlen muss als andere oder so. Und in der Hinsicht ist das Klimageld ja eben eine Maßnahme, die gerade nicht bei den ganz Grünen und Progressiven so gut ankommt, sondern eher bei den etwas Klimaskeptikern, bei den Menschen, die sich bei der ganzen Transformation nicht so sicher sind, die denken eher, naja, wenn ich schon einen CO2-Preis bezahlen muss, dann möchte ich wenigstens das Geld auch wieder zurückhaben. Ja, das, also da gibt es Umfragen dazu, die da eine sehr starke Korrelation zeigen. Und auch das wäre aus unserer Sicht sinnvoll, also sozusagen so ein Klimageld dann einzuführen in dieser Gemengelage, weil es eben gerade diejenigen abholt sozusagen, die sonst vielleicht nicht so dabei wären bei einem CO2-Preis und einem Klimageld.
Also das Ganze ist im Grunde genommen auch ein soziales Akzeptanzbeschaffungsprojekt. Ist also man zeigt so, wie man in der Politik oft so über Bande spielen muss, dass man also um dieses wirklich wichtige Instrument und zentrale Instrument der Bepreisung von CO2-Emissionen überhaupt gesellschaftlich einführen zu können, dass man sozusagen über den Umweg, sage ich jetzt mal, eines Klimageldes sich die dafür notwendige Akzeptanz
schafft. Also absolut ein Akzeptanzprojekt und eigentlich auch ein soziales Projekt, was leider in der SPD nicht so ganz verstanden worden ist. Die dachten, dass die Auszahlung pro Kopf extrem ungerecht wäre. Ja, es könnte noch besser gehen, wie gesagt, sozial gestaffelt oder mit Einkommensteuer und so weiter. Aber auch schon eine Pro-Kopf-Auszahlung vom Klimageld wäre eine progressive Steuer, also würde die Ärmeren stärker entlasten als belasten. Insofern ja, wäre es eigentlich ein soziales und ein Akzeptanzprojekt. Ja.
Okay. Gut, zum Abschluss dann die Frage, wie kann's jetzt weitergehen? Also ich denke, in dieser Legislatur dürfte das Ganze von politischer Seite nicht mehr angegangen werden. Fehlt mir jedenfalls die Fantasie dafür. Aber ihr habt dennoch jetzt zurzeit gerade ja zusammen mit, ich glaube, 14 Umwelt- und Sozialverbänden, Organisationen eine Kampagne laufen zum Thema Klimageld, auch um dieses Thema nochmal zu pushen. Mit welcher Perspektive macht ihr das?
Also es gibt drei Perspektiven, die wir jetzt sehen fürs Klimageld. Das eine ist schon eine ganz unmittelbare, die würde ich auch nicht als die realistischste einsehen, aber es gibt die Diskussion derzeit in der Bundesregierung, ob der sogenannte CO2-Preispfad nicht doch früher stärker angehoben werden muss, um eben schneller auf einen Preis zu kommen, der dann wahrscheinlich in diesem ETS2-Handel ab 2027 steht. Also das heißt konkret, nächstes Jahr doch nicht nur von 45 auf 55 Euro erhöhen, sondern ab 2025 vielleicht nochmal 10 Euro mehr draufzusetzen. Diese Diskussion gibt es und da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Außerdem gibt es von den Grünen den Vorstoß, dass doch bitte die Luftverkehrsabgabe, also so eine Art CO2-Steuer auf den Flugverkehr, den inländischen zumindest, dass die erhöht wird und dass die Einnahmen dann gemeinsam mit der erhöhten CO2-Bepreisung für ein Klimageld zur Verfügung stünden. Wenn man die beiden Komponenten zusammennimmt, könnte man schon ein Klimageld von zumindest irgendwie sowas wie 100 Euro pro Jahr um Kopf auszahlen. Und das ist auch so die Grenze, auf die sich eigentlich alle geeinigt haben. Also unter einem mindestens niedrigen dreistelligen Wert macht es keinen Sinn. Dann ist der Aufwand zu hoch und es lohnt sich nicht. Aber das könnte schon noch kommen. Also da würde ich jetzt nicht allzu viel wetten, dass das gar nicht kommt, sagen wir mal. Aber für sehr wahrscheinlich halte ich es nicht. Die zweite Perspektive ist dann die nächste Bundesregierung. Ab Oktober nächsten Jahres, die wahrscheinlich CDU geführt sein wird, da erwärmen sich derzeit gerade einige fürs Klimageld, weil die sagen, okay, irgendwas müssen wir ja doch fürs Klima tun. Verbote will man halt nicht so gern, also geht man halt eher über den Preis, sprich CO2-Preis, und dann muss man das aber irgendwie kompensieren, weil sonst fällt das einem alles irgendwann auf die Füße. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann halt doch unter einer unionsgeführten Regierung vielleicht eher kommt. Und die dritte Perspektive, die langfristigste, ist dann ab 2027 eben, wenn dann dieser ETS2 kommt. Da gibt es sogar Überlegungen, ein europäisches Klimageld einzuführen, zusätzlich zu einem Fonds, den es auch geben wird, europaweit, um Härtefälle abzudecken, könnte es auch möglich sein, einen Teil von diesen Einnahmen aus diesem ETS2 dann pro Kopf in jedem Land auszuschütten. Also da gibt es sozusagen schon an verschiedenen Stellen Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Aber ja, das ist alles noch nichts in trockenen Tüchern.
Okay, aber es stimmt dennoch hoffnungsfroh, dass es da weitergeht. Ist auf jeden Fall ein Thema, was uns in Zukunft noch weiter begleiten wird, weil die Frage der sozialen Abfederung all dieser Transformationsprozesse, die wir uns nicht nur vorgenommen haben, sondern die wir auch unbedingt als Gesellschaft leisten müssen in absehbarer Zeit, diese Fragen werden ja immer virulenter auch. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, Leo, für dieses Gespräch und auch für euer Engagement in diesem Bündnis auch, sich dieses Themas anzunehmen und es so in den politischen Raum reinzuholen. Und das, meine Damen und Herren, war unser heutiger Ökom-Podcast. Heute mit dem Physiker und Klimareferenten des Umweltinstituts München, Leonhard Burtscher. Am Mikrofon war wie immer Manuel Schneider. Weitere Infos zum Thema dieses Podcasts finden Sie in den Shownotes oder unter www.ökom-verein.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.